1 Talk. Jetzt mit Uwe Bernd.
Gut gelaunt wollen wir im HR1 Talk ins neue Jahr starten. Und wenn schon jemand mal den Journalistenpreis für Lebensfreude bekommen hat, dann muss das für diesen Zweck genau die richtige sein. Schönen guten Morgen, Katja Kessler.
Guten Morgen.
Ein Preis für Lebensfreude, das klingt super. Was war das?
Ich wurde für meine Kolumnen geehrt, die ich damals in der Bild-Zeitung über die Schönen und Reichen dieser Welt geschrieben habe. Und ich glaube, der eigentliche Auslöser, so lobte das dann auch Helmut Karasek in seiner Laudatio, war ein kleinen Text, den ich über Carmen Electra geschrieben habe. Das war damals so ein Busenwunder aus Amerika, die mir irgendwie zwischen Buffet und Toilette auf irgendeiner Party erzählte, warum sie sich immer von ihrem Kerl hat verprügeln lassen.
Und das klingt ja gar nicht nach Lebensfreude.
Das klingt nicht so wirklich nach Lachern, aber es hatte das, was ich glaube, was ein guter Text ausmacht. Also es war vordergründig erzählt und es hatte aber eine Tiefe. Und sie berichtete einfach davon, sie hat es für ihre Aufgabe gehalten. Jeden Morgen eine Ohrfeige und das war so ihr Programm, was sie bewältigen musste im Laufe des Tages. Und ja, und darüber habe ich geschrieben und sie lachte mit mir, als sie das erzählte, weil mittlerweile hatte sie sich dann doch von dem Kerl getrennt.
Aber Sie selbst würden sich als lebensfroh bezeichnen?
Ah, also ich bin so eine lackierte, angemalte Lebensfrohe. Also vordergründig ja, muss man den Beruf auch haben. Aber wenn man an Sternzeichen glauben will, ich bin Steinbock und ich glaube, wir sind ganz grüblerische, nachdenkliche Naturen. Nee, ich glaube nicht, dass ich so der wahnsinnig fröhliche Mensch bin, aber ich kann gut lachen und Mist machen.
Das wollen wir gleich nochmal sehen. Ihre Bücher sind auf jeden Fall sehr lebensfroh. Lange Zeit war Katja Kessler eine der wichtigsten Klatschreporterinnen in Deutschland und das nicht etwa, weil sie mit Kai Diekmann verheiratet ist, dem Chefredakteur der Bild-Zeitung. All das werden wir besprechen, bis hin zu der Frage, warum man eigentlich als ausgebildete Zahnärztin alles hinwirft, nur um ein Praktikum bei einer Zeitung zu machen.
Geheimnisse über Geheimnisse, bleiben Sie dran.
HR1 bewegt.
Erste HR1 Talk im Jahr 2010. Katja Kessler ist unser Gast. Glauben Sie eigentlich an Horoskope?
Also als ich so in der Selbstfindungsphase war, ab 10 wahrscheinlich bis jetzt 40, bin ich doch in die eine oder andere Bücherei gegangen und habe mir Astrologiebücher ausgeliehen bzw. auch gekauft. Und ja doch, ich glaube dran. Tatsächlich gibt es Untersuchungen wissenschaftlicher Art, dass diese Horoskope irgendwie ehrlicherweise auf jeden zutreffen und jeder hat ein bisschen von dem und ein bisschen von dem Sternzeichen in sich. Aber doch, ich glaube daran.
Haben Sie sich schon mit dem Jahr 2010 auseinandergesetzt? Was hat es so zu bieten, die Sterne?
Ich kann es eigentlich nur für mich sagen. Ich wünsche und hoffe, dass mein Leben so bleibt, wie es jetzt ist. Und ich glaube, das ist der größte Wunsch, den man haben kann oder eigentlich das Beste, was man sich wünschen kann. Ansonsten, nein, in die Sterne geguckt habe ich noch nicht. Ich kann eigentlich mir nur wünschen, dass die Welt ein bisschen zur Ruhe kommt.
Allerdings. Sie haben selbst ja mal Horoskope geschrieben auch und mit Unterstützung durch eine professionelle Astrologin. Wie oft mussten Sie dahinter sagen, oh shit, das war jetzt überhaupt nicht richtig?
Das war eine meiner ersten Aufgaben bei der Zeitung. Ich war damals beim Journal für die Frau und die hatten eine sehr professionelle Astrologin, Marlene Krüger, die das Handicap hatte, dass sie ins Deutsche übersetzt werden musste. Das war dann mein Part. Ich lernte dort das sogenannte auf Zeilen schreiben. Ich musste dann aus den Traktaten ein paar griffige Formulierungen herausziehen und zusammenfügen. Und da tatsächlich habe ich mich mehr mit Sternzeichen befasst. Und es gibt ein gutes Gefühl, daran zu glauben, dass Dinge einfach fremdbestimmt sind, dass man, was einen selbst angeht, nicht alles in der Hand hat, sondern Dinge einem in die Wiege gelegt sind. Ja. Ich bin Steinbock und ich glaube, dass der Steinbock schon etwas Nachdenkliches, Ernsthaftes hat, bis hin zur Last, zur Bürde. Ich tröste mich dann immer damit, dass man ja, glaube ich, ab dem 30. Lebensjahr zu seinem Aszendenten tendiert. Aha. Und ich bin Schütze, Aszendent Schütze. Und das rettet mich.
Das wird dann wilder ein bisschen.
Und wie? Sie glauben ja gar nicht, wie es bei uns zu Hause zugeht.
Das werden wir alles noch erfahren, nicht? Hoffe ich jedenfalls. Ich dachte, Sie sind damals an die Texte nur so rangegangen. Hauptsache, der Text ist knackig und der Inhalt ist egal. So wie damals vielleicht bei den Miezen-Texten in der Bild-Zeitung.
Also die kamen ja danach. Mhm. Tatsächlich waren die Horoskope davor. Nein, also ich glaube, das war nie mein Ansatz. Und damit wäre ich auch gescheitert. Als ich damals beispielsweise die nackten Frauen auf der ersten Seite der Bild-Zeitung betextete, saß ich davor und dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe zu dem Zeitpunkt parallel meine Doktorarbeit geschrieben. Und Thema der Doktorarbeit war Eisenaufladung und Antioxidantienstatus bei Patienten mit Homozygoter, Beta-Thalassämie und der Gabe, aha, des Chelators Deferiprone. Und morgens saß ich dann in der Redaktion und da war dann irgendwie so eine dickbusige, blonde Frau.
Und Sie haben zuerst auf den Zahnbiss geachtet von der Dame?
Nein, aber ich habe dann irgendwie so, ich habe gedacht, was kann man machen? Man muss die Namen eh frei erfinden. Dann habe ich so geschrieben, Martha steht am Martha-Pfahl.
Ich habe mal eine Kostprobe. Darf ich mal eine vortragen? Das hat mir besonders gut gefallen. Da war einmal ein Mädchen in ziemlich löchrigen Hosen und auch sonst hatte sie nicht viel an und dann war ihr Text dazu. Flicken, Flicken, nichts als Flicken. Biggie 23, Schneiderin aus Kurpfalz. Mima Mausesack, Biggie fröstelt. Und schon kommt der Meister mit dem Nähnadel-Notprogramm. Stopfen unter Aufsicht.
Ich glaube, diesen Text habe ich tatsächlich damals unter Aufsicht geschrieben. Da war nämlich stand mir das Zeitmagazin im Nacken. Guckte nun zu, wie ich diesen Text verfasste. Und diese Dame saß ohne BH in so einem Ledersessel und hatte so eine Flickenjeans an. Und ich finde, da drängt sich das auf zu sagen, Flicken, Flicken, nichts als Flicken. Ich glaube, dann folgte noch der Text, Fakten, Fakten, nichts als Fakten.
Aha. Alle dachten, sowas kann sich nur ein Mann ausdenken.
Ja, das war die große Gunst der Stunde, die ich da nutzte. Ich habe da, glaube ich, wie ein Mann geschrieben und dann auch wieder mit Hintersinn, sodass dann der eine oder andere Redakteur darüber stolperte und
Stolpern ist gut, es wurde Kult.
Ja, also schönes Wort, es gefällt mir auch gut. Ja, es wurde Kult und der Spiegel berichtete und wie gesagt, das Zeitmagazin macht den Titel daraus. Und für mich waren die Miezen, wie sie im redaktionsintern zärtlich genannt wurden, war mein großer Türöffner. Ich glaube, ich könnte die Texte jetzt auch nicht mehr schreiben, weil nichts ist schlimmer, als wenn jemand sagt, ja, schreib doch mal lustig jetzt, mach doch mal was.
Also
damals hatte ich so meine ökologische Nische. Ich saß da halt und keiner hat was erwartet und deswegen konnte ich da ordentlich in die Tasten hauen. Und ich bin natürlich jetzt gereifte Mutter von 4 Kindern und muss da eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag legen.
Katja Kessler in HR1 und gleich gucken wir mal, wie sie da hingekommen sind. Der Lebensweg von Katja Kessler, der schien eigentlich wie vorgezeichnet zu sein. Ihr Vater war Zahnarzt, die brave Tochter sollte es auch werden und so hat sie sich dann für Zahnmedizin eingeschrieben. Wann schwante Ihnen dann zum ersten Mal dunkel, dass das eigentlich nicht wirklich Ihr Ding ist?
Also wäre ich jetzt abgeklärt, würde ich sagen, schon ganz früh. Aber ich glaube, nee, ganz früh war das nicht. Also mein Vater hat in demselben Haus, in dem wir wohnten, seine Praxis. Und als meine Hände dann lang genug waren, meine Arme, habe ich dann immer auf den Knopf gedrückt, um von der ersten Etage in die sechste zu kommen, im Fahrstuhl. Ich bin mit der Praxis groß geworden und ich bin ja auch später dann auf eine Schule gekommen, auf ein humanistisches Gymnasium mit Leistungsfächern Latein und Altgriechisch, um ja dann für das Medizinstudium gewappnet zu sein. Und erst so, als ich beim Physikum angekommen war, merkte ich, dass es für mich nichts ist. Also ich war wie so eine verkleidete Zahnärztin und ich habe dann auch im Interesse der Patienten beschlossen, das mache ich nicht länger.
Viele träumen davon. Warum waren Sie unglücklich mit dem Bohrer in der Hand?
Die Zahnmedizin lebt ja davon, dass sich schlaue Leute schon vor langer Zeit Gedanken darüber gemacht haben, wie ich eine Karies exkaviere, wie ich einen Trapezlappen wieder an den Gaumen nähe und wie ich irgendwelche Parodontalzustände kuritiere.
Anderes Thema bitte. Am Sonntagmorgen.
Das klingt schon gut, was? Aber es ist tatsächlich alles andere. Ich hoffe, meine Zahnarztkollegen steinigen mich jetzt nicht dafür. Es ist jetzt alles andere als kreativ. Für mich war das nichts. Ich war da nicht gut. Und ich habe auch schon im Studium immer irgendwie meine Prothesen mit Sekundenkleber geklebt und mit den Patienten trainiert. Die mussten zum Beispiel immer, wenn denn der Professor prüfen wollte, ob die Prothese sitzt, dann mussten die Patienten sagen, 7 Spatzen sitzen am See und spielen Skat.
Und das dann durfte ich dann nichts klappern, ja?
Dann durfte nichts runterfallen. Und ich habe dann mit meinen Omas und Opas heimlich geübt, dass sie immer saugen sollten, dass nichts fällt.
Hat Ihr Vater Ihnen das übel genommen?
Mein Vater war großartig, der war Zeit seines Lebens sehr streng und wurde dann zum Alter hin milder und wir hatten ein sehr ernstes Gespräch, wo ich auch sagte, ich kann nicht mehr. Also auch jetzt nicht als Attitüde, ich kann nicht mehr. Ich konnte wirklich nicht mehr. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade eine 5 in Anatomie gemacht und es war spitz auf Knopf, dass ich exmatrikuliert werde und wir haben dann ein Abkommen geschlossen. Ich studiere zu Ende und nach meinem Studium darf ich dann das machen, was ich möchte und das war irgendwie die etwas spinnerige Idee für jemanden, der wie ich aus Kiel kommt, die etwas spinnerige Idee, ich wollte Journalistin werden.
Und dann haben Sie mit Doktortitel ein Praktikum gemacht. Das ist auch ungewöhnlich. Eine promovierte Praktikantin. Fast schon ein bisschen alt fürs Praktikum wahrscheinlich.
Ja, ehrlicherweise, ich habe das niemandem erzählt, weil die Frage hätte sich aufgedrängt, was wollen Sie denn hier? Ich war damals dann doch schon 27. Das ist echt alt dort. Ich hatte auch keine Chance mehr auf ein Volontariat. Und ich sah meine Chance darin, irgendwie das, die Chancen zu ergreifen, die sich boten. Und ich saß damals mit drei anderen Praktikanten in einem Raum mit zwei Computern. Und nachts um zwei, weiß ich, bin ich ein paar Mal irgendwie aus der Redaktion geflogen, weil ich da an einem Redaktionscomputer saß, der runtergefahren wurde. Und bis dann hatte ich immer noch versucht, meine Texte da irgendwie ins System zu tippen und mir selber beizubringen, was ich für meinen späteren Beruf ja dann auch brauchte. Irgendwie, dass der Satz auch wirklich mit dem Punkt zu Ende ist.
Tausende machen Praktikum bei einer Zeitung, nur ganz wenige legen so eine Blitzkarriere hin.
Also der erste Tag, den ich auf einem Redaktionsflur war, war so, dass ich dachte, ja, das ist es. Also ich war hin und weg irgendwie. Es ist so diese Grenzenlosigkeit, dieses, mein Chef sagte später mal zu mir irgendwie an einem Freitag, haben Sie was vor am Wochenende? Ich sagte, nein, okay, dann fliegen Sie nach Kanada. Und es war eine großartige Zeit. Ich bin nach Hollywood geflogen und zu dem Filmfestspiel nach Cannes. Und also das versuche ich meinen Kindern auch beizubringen, wenn sie dann mal irgendwann alt genug sind. Jetzt sind sie ja 1, 3, 5 und 7 und lauschen mir noch nicht so. Das zu machen, was einen wirklich mit Glück erfüllt. Ich glaube, dann hat man auch die Kraft, Durststrecken zu überstehen. Auch ich hatte natürlich Durststrecken. Ich fing an als Praktikantin und wurde pro Zeile bezahlt. Und ich glaube, ich kam dann so auf 200 Mark im Monat. Das war jetzt auch nicht doll. Aber ich hatte irgendwie.
Da hätte man als Zahnarzt mehr verdient.
Ja, für mich war es genau richtig. Das war so meine verspätete Pubertät.
Katja Kessler in HR1. Mit Uwe Berndt und Katja Kessler. Wenn man mit dem Chefredakteur der Bild-Zeitung verheiratet ist, dann hat man auch Feinde. Das bleibt nicht aus bei so einer Position. Einmal jedoch haben Sie das konkret zu spüren bekommen. Da gab es einen Brandanschlag mal auf Ihr privates Auto. Wie ist das passiert?
Das war im Zuge des G8-Gipfels und es gab vorher schon Warnungen, dass wir irgendwie auf so einer Liste stehen von Personen, die betroffen sein könnten. Und tatsächlich hat sich das dann so angefühlt, dass wir nachts um 3 aus dem Bett geklingelt wurden. Da stand dann die Feuerwehr schon vor unserem Haus und unser Familienauto brannte irgendwie mit 8 Meter hohen Flammen. Und was ich noch so mitbekam, war, dass sie gerade den Kinderwagen aus dem Auto zerrten. Mich hat es da zu dem Zeitpunkt was shocking. Aber so richtig erwischt hat es mich dann so 2 Tage später. Da kam nämlich dann mein Kind aus dem Kindergarten und hatte mir aus Streichholzschachteln und Korken ein neues Auto gebastelt. Nein. Und da bin ich dann in Tränen ausgebrochen, weil es ist schon seltsam. Die hatten uns vorher ausspioniert und die wussten, abgesehen davon, wo wir wohnen, wie wir wohnen. Ich glaube, dass es sehr okay ist, sich kontrovers auseinanderzusetzen und beileibe soll nicht jeder dieselbe Meinung haben, aber ich glaube, es gibt irgendwie so Grenzen. Und was dann positiv an diesem ganzen schrecklichen Erfahrung war die Solidarität. Also selbst der Medien, die sich sonst irgendwie kritisch gebaren und gerne irgendwie eine Anti-Haltung beziehen. Also die Solidarität zu sagen, das geht eindeutig zu weit und hier sind Grenzen überschritten worden.
Hat man die Täter gefasst?
Nein, also es gab dann nachher ein Bekennerschreiben und wie das so ist mit Bekennerschreiben, diese Anonymität, die daraus spricht, ist noch bedrückender als das, was dann eigentlich passiert ist. Tatsächlich ist es so, ich glaube, das gehört dazu, zu dem Beruf, den mein Mann hat und zu dem, was wir machen. Und die positiven Seiten dieses Berufs wiegen das, was dann eben auch passieren kann, absolut auf. Mhm.
Gut, kommen wir zu was Positiven. Ihr erster Musikfreund ist von Desiree Les, französisch.
Oder so ähnlich.
Ja.
Ich habe eigentlich schreckliche Erinnerungen an diesen Song. Wir haben in der Sportstunde dazu gehüpft. Also damals kam das so gerade hoch, irgendwie mit Performance zu Musik. Und ich hatte mir dann aus dem Fernsehen mit dem Kassettenrekorder dieses Musikstück überspielt. Das war damals ja alles noch irgendwie wie zu Neandertalers Zeiten. Und mit diesem und habe ich es dann in der Sportstunde abgespielt und hatte vor, um den Wohnzimmertisch hüpfend mir dazu irgendwie eine Choreografie überlegt.
Und jetzt für Katja Kessler, Voyage, Voyage.
And Rachel, she's the waitress. Who wants to be a star?
Frag mich, Schatz, ich weiß es besser. So heißt ein Buch von Katja Kessler, in dem sie den täglichen Familienwahnsinn ganz nett auf die Schippe nimmt. Und obwohl sie am Anfang ja betonen, dass alle beschriebenen Personen unter falschen Namen im Ausland leben und selbst die erfundenen Figuren ihren Namen geändert haben, trotzdem hat man den frappierenden Eindruck, dass sie da den eigenen Alltag aus der Familie Diekmann-Kessler beschreiben, oder?
Sagen wir mal, ich bin natürlich ordentlich angefüttert durch das, was mir als Ehefrau und Mutter passiert. Und so ist das Buch auch zu verstehen, dass andere Frauen sagen, ja, ich habe auch so einen Schatzi zu Hause und der kann auch nicht die Spülmaschine bedienen.
Aber das Schatzi heißt D-Punkt und trägt eine Kai Diekmann-Brille.
Tut er das ja gar nicht genau
doch,
hingeguckt.
Doch, wenn man die Zeichnungen sich anguckt, natürlich. Also klar, hat er sich nicht beschwert, ihr Mann?
Ja, und sagt, er wird zurückschreiben, aber aus Mangel an Zeit wird das wahrscheinlich nur 10 Jahre dauern, solange kann ich weiter Pamphlete verfassen.
Ihm war das nicht so privat, was da jetzt Millionen von Menschen vielleicht lesen können?
Also, wenn Sie das für privat halten, dann darf ich Ihnen ja nicht die wahren Wahrheiten erzählen.
Also ich meine, alle Bildredakteure wissen jetzt, dass Ihr Chef...
Tomatennudeln isst.
Ach, das ist egal. Aber dass Ihr Chef am liebsten mit seiner Frau im Bett Shoppingkanal guckt.
Ehrlicherweise, ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Frau, die hatte diese Kolumnen auch gelesen. War aber bis zu der Stelle gekommen, wo es hieß, und jeden Abend wartete der Höhepunkt und Neid flackerte in ihren Augen auf, bis sie dann umblätterte und sah, unser Höhepunkt besteht aus Shoppingkanal. Ich glaube, wir sind in guter Gesellschaft. Ich glaube, das ist viel mehr Paare, als man glaubt, abends im Bett liegen und irgendwelche merkwürdigen Programme gucken.
Mir wäre das peinlich, sowas öffentlich zu lesen.
Mir nicht die Bohne. Ich finde, es gibt Dinge, die tatsächlich niemanden interessieren sollten, also die ich nicht erzählen würde und die wahrscheinlich auch niemanden interessieren. Dieses Buch hat einen anderen Ansatz. Also es geht darum, zu beschreiben, was passiert mit mir als Frau, wenn ich eben verheiratet bin und wenn ich Kinder habe. Und es gibt ja auch sehr viele Geschichten über das Kinder haben, beispielsweise wie es ist, wenn man Kindergeburtstag feiert. Und jedes Jahr wieder, wie gesagt, ich habe 4 Kinder und 3 davon sind im geburtstagsfeiernfähigen Alter. Jedes Mal wieder gehe ich an die Stadt und denke, das wird jetzt eine perfekte Feier. Und jedes Mal wieder abends um 18.30 Uhr umgeben von Bockwürstchen und Pommes, denke ich, ich gebe sie alle zur Adoption frei. Und dieses Gefühl, dass man so scheitert als Mutter, dass man sein Kind eigentlich lieb hat, aber denkt, du kleiner Kotzbrocken, diese Gefühle beschreibe ich und die sind mir auch nicht zu privat.
Also das wird schon sehr deutlich, dass die Erziehung von 4 Kindern kein Zuckerschlecken ist.
Ja, und ich glaube, dass es eigentlich mehr Frauen braucht, die das auch sagen.
Aber das Wichtige ist, dass sie trotz dieser Belastung, die ja viele Mütter, viele Väter so empfinden, ihren Humor nicht verloren haben. Das ist das Gute.
Ich glaube, man kann dem nur mit Humor begegnen. Also die Situation, dass man sich ganz viel vornimmt mit seinen Kindern, eine gute Mutter sein will und möglichst irgendwie täglich noch einen Kuchen backen und Kastanienpferde basteln, den Ansatz habe ich ja auch und jeden Tag wieder scheitere ich an mir oder an meinen Kindern. Und auch zum Beispiel dieser Eifer, den ich auch bei mir selber erlebe, der mich erschreckt, wenn man die Wohnung hübsch macht und man dekoriert und brüsselt so vor sich hin und hier noch und da noch und dort auch noch ein Blumensträußchen. Und das Einzige, was nachher nicht mehr in die Deko passt, ist der Mann auf der Couch mit seinem karierten Hemd. Also ich glaube, da muss man manchmal vor sich selbst zurücktreten und sagen, Moment, was passiert hier eigentlich gerade mit uns? Und wir können miteinander lachen und ich glaube, das ist der Grund, warum wir verheiratet sind und 4 Kinder miteinander haben. Ich glaube, Lachen ist echt das beste Eherezept.
Sie haben für die Mutterrolle, für die Pommes und die Wiener Würstchen beim Geburtstag die Klatschreporterin aufgegeben. Haben Sie das nicht manchmal still bedauert?
Nie. Also ich war noch im 6. Monat schwanger auf dem roten Teppich, aber ich habe das ja 2,5 Jahre sehr intensiv gemacht und ich glaube, die Chance gehabt zu haben, dafür bin ich dem lieben Gott ewig dankbar. Aber alles hat so seine Zeit. Und jetzt haben Priorität meine Kinder. Und das ließe sich mit diesem Society-Reporter-Tum nicht verbinden. Ich habe Glück, ich kann von zu Hause, ich habe meinen Schreibtisch zu Hause und wenn die kleinen Schreihälse im Bett sind und auch Baby Nummer 5, nämlich mein Mann, selig schlummernd, dann habe ich oft die Muße und setze mich noch hin und schreibe. Das kann ich nur jeder Frau wünschen, die Möglichkeit zu haben, eben gerade weil man Kinder hat und Kinder irgendwie was sehr Einnehmendes haben, sich einen kleinen Freiraum zu schaffen, Dinge zu tun, die sie selber füttern und erfüllen.
Frag mich, Schatz, ich weiß es besser. Bekenntnisse einer Ehefrau, erschienen im Diana Verlag. 3 handsignierte Exemplare verschenken wir in der nächsten Stunde. Dazu müssen Sie nur eine kleine Quizfrage beantworten. Wer zuhört, der weiß es. Und gleich kommt unser Überraschungsgast, der soll ein bisschen ausplaudern. Manchmal muss unser Gast versuchen, seinen Überraschungsgast an der Stimme zu erraten. Heute ist das ganz einfach. Nicht nur Katja Kessler wird ihn auf Anhieb erkennen, sondern auch viele Hörer. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Guten Tag.
Dieter.
Tja, wie geht es dir?
Das ist witzig. Ich habe vorhin noch an dich gedacht, weil ich hier in Frankfurt bin und ich erzähle immer wieder gern diese Anekdote, wie wir uns so den Weg durch die Massen bahnen mussten und du so ausnehmend nett warst mit deinen Fans und einen Bodyguard in den Senkel gestellt hast und ihm sagtest, pass mal auf, wenn du
Dieter,
hier meine Fans nicht gut behandelst.
Dieter Bohlen, ich danke Ihnen, dass Sie eine Pause machen für Katja Kessler. Erzählen Sie doch mal, wie Sie die eigentlich kennengelernt haben.
Ja, ich meine, ich habe sie erst gehasst. Also ich bin ganz ehrlich. Ja, weil Katja war doch die, die immer die bösen Sachen und mich hinten auf der Rückseite von der Bildzeitung geschrieben hat, ja. Und ich immer, Mensch, diese Frau, ja. Also weil Katja hatte ja ihren ganz eigenen Stil, auf der letzten Seite der Bildzeitung eben über Promis zu schreiben. Und natürlich ist es ja ganz klar, dass jeder Promi nur eigentlich was Nettes über sich lesen möchte. Und Katja war natürlich ja immer so mit der Rasierklinge so ein bisschen unterwegs und hat einen ja, oder mit der kleinen Nadel, ja, und hat einen immer so ein bisschen angepiekst. Und ist dadurch natürlich auch aufgefallen, weil Katja natürlich nie eine normale Sprache benutzt hat, wie eben normale Menschen das schreiben in der Zeitung, sondern sie hat eben immer sehr blumig das ausgedrückt, ja, und mit Vidi Vidi Voodoo und Pudu Pudu Titi und so, ja, und so eine ganz besondere Sprache eben.
Ja. Herr Bohlen, warum haben Sie ausgerechnet diese Frau, die Sie zuerst gehasst haben, wie Sie sagen, ausgesucht, um mit ihr Ihre Autobiografie zu schreiben?
Wir haben uns dann natürlich über die Jahre quasi bei der Bild-Zeitung eben auch kennengelernt. Und ich bin fauler Sack eigentlich. Mir war es viel zu kompliziert, irgendeinem fremden Menschen jetzt die ganzen Eskapaden von Nadel und Feldbusch und Schieß mich tot zu erklären. Katja war ja immer dabei quasi. Nicht ganz direkt, also sie lag nicht mit im Bett, aber ansonsten war sie ziemlich dicht dabei, ja. Also es hätte ja Unmengen an Zeit gekostet, jemand Fremden das alles zu erzählen. Außerdem hat Katja eben eine wunderbare Art, solche Sachen zu formulieren. Da brauchte ich ja nur zwei und zwei zusammenzuzählen. Also eine Frau, die kennt meine Geschichte, eine Frau, die kennt alles, die drückt das toll aus. Eine Frau, mit der man gerne zusammenarbeitet. Und das war natürlich alles optimal. Ne?
Und wie lief dann die Zusammenarbeit? Bohlen sitzt schwatzend auf dem Sofa, Kessler sitzt mit dem Diktiergerät daneben und glaubt nur die Hälfte?
Lass dich nicht ins Boxhorn jagen.
Nein, es war ein bisschen anders. Also ich bin sehr vergesslich und Katja hat dann sich sehr, sehr gut vorbereitet, journalistisch, und hat dann gesagt, da war doch noch damals dies und das und darüber können wir doch schreiben und das war doch toll und weißt du nicht noch, und hat dann irgendwie so Sachen aus mir rausgekitzelt quasi, die ich gar nicht wusste mehr, also weil ich sie einfach vergessen hatte. Also journalistisch wirklich toll. Also, weil ich vergesse mal alles, bin ich ganz ehrlich, ja. Und sind auch so viele Sachen passiert. Mrs. Brain hat das eben alles irgendwie zusammengestöpselt, dann auch in meinem Kopf. Und wir hatten echt, es war total locker und easy, hat unheimlich Spaß gemacht. Und als wir dann 1 Million Bücher verkauft hatten, lagen wir uns beide in den Armen und waren glücklich.
Sie erzählen ja so manch eine Sexgeschichte in Ihren Büchern. Es ist ja nicht die Aufgabe der Ghostwriterin, das zu überprüfen.
Nein, also wir haben keine neuen Geschichten erfunden quasi, ja. Wenn du jetzt so über Sex redest, also Sachen, die sowieso bekannt waren, ja. Und das hat eigentlich schon gereicht für ein Buch.
Dieter Bohlen in HR1. Übrigens hat sich Katja Kessler ein Lied von Modern Talking gewünscht.
Oh, habe ich das gut gemacht? Habe ich das gut gemacht? Habe ich das gut gemacht?
Das hast du sehr gut. Katja, alles Liebe, ja.
Ciao, Dieter.
Ja, mach's gut, Katja. Danke, tschüss.
Für Katja Kessler von Dieter Bohlen. You're my heart, you're my soul.
Talk. Jetzt mit Uwe Bernd.
Und mit Katja Kessler, genauer gesagt Dr. Katja Kessler. Doch den Zahnarztbohrer hat sie gegen die Tastatur eingetauscht. Erst war sie eine der wichtigsten deutschen Klatschreporterinnen. Von Ihnen kommt auch der Satz, Klatsch ist wie ein gesellschaftlicher Rülpser. Wie darf man das verstehen?
Hab ich das gesagt?
Das haben Sie mal gesagt.
Meine Güte, ich bin ja richtig gnadet. Also wenn ich es denn gesagt habe und es sozusagen, ich es jetzt nicht irgendwie nur von jemandem entliehen habe.
Das kann ich nicht prüfen.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist so ein Wiedercoin von Dingen, die man gesehen hat. Klatsch findet ja überall statt. Der findet ja nicht nur statt, weil ich jetzt als Society-Reporterin auf eine Party gehe und beschreibe, wer welches Kleid anhatte. Das machen die Kollegen auf dem Flur und das machen Männer untereinander und Frauen untereinander und jeder mit jedem, weil es tatsächlich etwas ist, Dinge aufzubereiten, die einem irgendwie die Augen fällig geworden sind. Und ich glaube, so in Maßen hat Klatsch was sehr Gesundes und was sehr die Luft Reinigendes.
Das heißt, es ist was Gutes.
Es hat ganz viele fiese Auswüchse, die sind überhaupt nicht gut. Aber tatsächlich, Klatsch hat für mich auch, wenn das positiv ist, was Lustiges. Man steht zusammen und man lacht darüber und sagt, hast du das schon gesehen? Ja, oder hast du das gesehen? Dann geht man danach befreiter von dann. Ich glaube, es ist an jedem zu gucken, dass das nicht übertreibt. Und wie gesagt, ich glaube, es ist immer so falsch, so eine Medienschelte zu betreiben, wenn es dann um den medialen Klatsch geht. Weil wie gesagt, Klatsch ist Teil unseres Lebens und jeder... Also man muss sich nur auf den eigenen Bauchnabel gucken und weiß eben, dass man es selber auch tut. Und nochmal mein Appell, also sich kritisch auch fragen, gehe ich jetzt gerade zu weit? Übertreibe ich es mit dem, was ich da vielleicht über andere sage?
Inzwischen hat sie das wilde Partyleben eingetauscht gegen das der erfolgreichen Autorin und Mutter, sodass sie inzwischen wahrscheinlich auch mehr verdient, als mit dem Zahnarztbohrer verdienen könnte. Dazu gleich noch.
HR1 bewegt.
Als berühmte Klatschreporterin hat Katja Kessler jahrelang andere mit ihren Fragen gelöchert. Können Sie sich eigentlich selbst erklären, wie man dann auf einmal selbst berühmt wird? Das ist doch ungewöhnlich für einen Reporter.
Ich bin in einer schizophrenen Situation. Also mal stehe ich da und interviewe und dann wieder trete ich auf die andere Seite der Absperrkordel und werde interviewt, was auch was sehr Lehrreiches hat. Also man kann da ganz viel mitnehmen und auch lernen, wie man es nicht machen sollte.
Auf welcher Seite der Kordel sind Sie lieber?
Ich frage lieber. Also tatsächlich, wenn ich gefragt werde, werde ich oft mit Dingen konfrontiert, mit denen ich nicht so richtig umgehen kann. Also es gibt einmal die ganz große Lobhudelei, mit der ist es schwierig fertig zu werden, von der ich genau weiß, das ist jetzt so in Tüten abgefüllter Schleim und sowieso nicht ernst gemeint. Oder aber dieses super investigative Fragen, was dann auch einige Kollegen an sich haben, von dem ich auch denke, hey Junge, lass mal Luft ab, entspann dich. Ich mag lieber Fragen.
Pech gehabt, Frau Kessler. Jetzt sind Sie hier zum Antworten. Hier ist nämlich unser HR1-Fragebogen.
Oh oh.
Mein schönstes Privileg als prominente Person ist?
Spannende Leute zu treffen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
90 Cent.
Stolz bin ich darauf?
Mit meinem Mann zusammen diese 4 tollen Kinder zu haben.
Von diesen 4 Kindern habe ich gelernt?
Erstmal Luft holen, bevor ich ausflippe.
Mein Lieblingsessen?
Alles überbackene, mit viel Käse drauf, der Fäden zieht.
Ich hasse es, wenn...
Dumme Menschen.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass jeder was sagen kann und man tatsächlich einigen empfehlen sollte, schweig mal lieber im eigenen Interesse.
Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit...
Robbie Williams. Ehrlicherweise, also nicht, weil ich da jetzt so als Groupie für ihn schwärme. Ich finde, er hat eine ganz spannende Biografie.
Haben Sie den mal kennengelernt in der Zeit als Klatschreporterin?
Ja, aber ich glaube, daran wird er sich nicht erinnern, weil er war abgefüllt bis unter den Scheitel und nicht mehr ansprechbar.
Peinlich war mir zuletzt.
Ich habe täglich peinliche Situationen. In Frag mich, Schatz, beschreibe ich eine Situation, da hatte ich meinen Mann gerade kennengelernt und wir gehen zusammen in ein italienisches Käsegeschäft und ich sage dann so ganz souverän zum Verkäufer, haben Sie auch Gouda? Und so gibt es, glaube ich, ständig Sachen. Denkst,
Damit sind Sie dem Herrn Italiener ein bisschen zu nahe getreten.
Ja, ich erstaunlicherweise mag und liebt mein Mann mich trotzdem, wie er ja hartnäckig behauptet.
Der Glauben.
Ist mir ganz wichtig. Ich bin katholisch erzogen und glaube, habe Gott so über die Zeit ein bisschen verloren. Aber mit Kindern findet man ihn wieder.
Jack Nicholson.
Großartig. Küsste mich auf die Wange und Geruch umgab ihn nach Zigarre und sehr männlichen Männergeruch. Toller Typ.
Bei welcher Gelegenheit küsste er Sie auf die Wange, wenn ich fragen darf?
Er machte Promotion für seinen Film Besser geht's nicht und wir hatten 40 verzauberte Minuten allein ohne Agent auf der Couch. Wir saßen aber.
Sie saßen. Gut, alles andere will ich gar nicht wissen. Katja Kessler in HR1, über diese Zeit als Klatschreporterin erfahren wir gleich noch mehr. Jetzt verschenken wir erstmal 3 handsignierte Bücher von ihr. Also das Frag mich, Schatz, ich weiß es besser. Eine wunderbare Karikatur auf den täglichen Familienwahnsinn. Die Quizfrage ganz einfach. Welchen ungewöhnlichen Journalistenpreis hat sie bereits bekommen? Da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Wer gepennt hat, kann es schnell googeln, aber dann sind die anderen schneller. Also welchen ungewöhnlichen Journalistenpreis hat Katja Kessler mal bekommen? 0800 155 4 mal die 1. Die handsignierten Bücher von Katja Kessler sind verschenkt. Sie brauchen nicht mehr anrufen. Die Lösung war natürlich der Journalistenpreis für Lebensfreude. Katja Kessler ist bereits viel rumgekommen in ihrem Leben. Hamburg, Frankfurt, München sowieso. Aber sie war eben nicht nur auf den Spuren des deutschen Jet-Set, sondern sie zog es auch nach Hollywood, nach Cannes oder wo man sonst überall die Schönen und die Reichen finden kann. Welche drei würden Sie sagen, mal abgesehen von Jack Nicholson, den hatten wir schon, haben Sie am meisten beeindruckt?
Ich weiß das gar nicht. Also ich finde es auch schwierig. Tatsächlich ist es so, mich beeindrucken immer die Leute, die nett sind. Das klingt jetzt banal und trivial, aber das ist so eine Branche, wo es unheimlich darum geht zu zeigen, ich bin der und du bist ja nur die und die. Und das mag sich mittlerweile so ein bisschen verändert haben. Aber als ich damals so als kleine Praktikantin am roten Teppich stand, da gab es schon ziemliche Ziegen. Und da weiß ich eher eine Antwort auf die Gegenfrage. Wer hat mich negativ beeindruckt? Zum Beispiel Melanie Griffith, die stand da neben Antonio Banderas und man hätte da nicht mal irgendwie ein Blatt Papier zwischenschieben können. So klebte sie an ihm. Und als ich dann irgendwie eine Frage an Antonio stellte, da giftete sie gleich zu ihrer Agentin. Die sollte mich dann da mal wegziehen. Und so, boah, das habe ich noch gut in Erinnerung. Und ansonsten, ich habe alle meine Promis lieb gehabt.
Wie lange braucht man, um die Gespielte von der echten Nettigkeit zu unterscheiden?
Also erstmal, abgesehen davon, dass diese Branche sehr radfahrermäßig orientiert ist, nach oben buckeln und nach unten treten, hat sie auch so eine Berufsfreundlichkeit. Und ich glaube, da muss man auch gar nicht viel hinterfragen und da muss man auch irgendwie kein Blitzmerker sein, dass man weiß, es ist eine aufgesetzte Freundlichkeit, so ein Schmierstoff, dass man miteinander umgehen kann. Wie so im Wald, da wird man doch auch mal gewarnt, wenn der Fuchs angelaufen kommt, nicht streicheln, der Tollwut.
Das heißt, nicht nur Sie rannten den Promis hinterher, sondern auch die Ihnen, wenn Sie mal wieder in die Zeitung wollten.
Klar, also das ein und das andere Bild ist ein bisschen schief. Also ich glaube, da rennt keiner keinem hinterher, man steht artig nebeneinander. Aber es ist so geben und nehmen. Also der Promi erzählt ein bisschen was und man gibt ihm dafür die Wichtigkeit, die er vielleicht gerne hätte, indem er dann in der Zeitung steht. Also diese Geschichten passieren miteinander.
Und trotzdem, wie penetrant muss man sein, um erfolgreicher Klatschreporter zu werden?
Penetranz ist nicht das richtige Wort. Hartnäckigkeit. Penetranz hat sowas Stinkiges. Wer will schon penetrant sein? Hartnäckig dranbleiben, sich eben auch nicht von den ersten Dingen blenden lassen.
Klar, auch der Star will mal in die Zeitung. Aber wenn er das nur partout nicht will, wie hilft man danach?
Ich habe das alles schon vergessen. Es ist so lange her. Sagen wir mal so, das ist ein Business, das davon lebt. Also die Währung, mit der Promis bezahlt werden oder mit der Promis zahlen, ist Aufmerksamkeit. Und je mehr ich in der Zeitung bin, als Schauspielerin, als Sängerin, desto mehr nehme ich die Leute wahr. Und nehmen sie mich wahr, habe ich eine größere Chance auf eine Rolle oder meine CDs verkaufen sich besser.
Aber es gibt doch auch genug Fälle, wo das gegen die Interessen der Promis geschieht.
Es gibt zwei Gruppen. Es gibt Prominente, die von Geburt an prominent sind und die sich das nicht ausgesucht haben. Und da gibt es ja auch das berühmte Caroline-Urteil, die erstritten hat, dass über sie nicht in der Form, wie bislang berichtet werden darf. Und dann gibt es eben, und das ist der weitaus größere Teil, ich würde mal sagen 90%, sind die Leute, die sehr viel dafür getan haben, prominent zu werden. Ob die Lindsay Lohans dieser Welt oder Paris Hiltons, die sozusagen sehenden Auges dort in diesen Beruf reingegangen sind. Also gäbe es sozusagen ein Formular beim Arbeitsamt und oben auf dem Formular steht, ich werde berühmt, dann steht da, Achtung, im Kleingedruckten, sie werden von Fotografen verfolgt und dafür kriegen die besten Plätze im Restaurant und kriegen schön ein hohes Honorar für ihre Rolle in dem Film. Es ist Teil des Berufs und es ist sicherlich hart und es ist schlimm, aber es ist etwas, von dem ich vorher weiß. Es ist nichts, was mich irgendwie ganz überraschend überfällt.
2,5 Jahre sind Sie von Party zu Party geflogen, haben ein Leben geführt, um das Sie viele, viele Menschen beneiden würden. Trotzdem haben Sie auch mal gesagt, das war die einsamste Zeit meines Lebens. Warum das?
Tatsächlich ist man da sehr mit sich selbst befasst. Das ist einsam und ich kann nur für mich sagen, ich bin jetzt sehr glücklich darüber, dass ich einen Abschnitt des Schreibens zu fassen habe, wo ich irgendwie sehr kommunikativ arbeiten kann. Also mein Kolumnenbuch lebt beispielsweise davon, dass ich mit Leuten darüber rede, was sie erlebt haben, dass ich denke, ach Mensch, das ist doch ein tolles Thema. Wir sind ja gerade umgezogen und leben jetzt in Potsdam. Und wie es da so ist, sich dann in diese Service-Gemeinde oder in diese Service-Landschaft einzufinden.
Katja Kessler in HR1. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. Mit Uwe Berndt und Katja Kessler. Gescheiterte Zahnärztin, alles andere als gescheiterte Autorin. Steht eigentlich der Doktortitel auf dem Klingelschild zu Hause?
Nein, also da steht überhaupt kein Name, aber ich habe irgendwie jetzt auch keine Visitenkarten, wo ich meinen Doktor drauf gedruckt hätte. Sie können gerne Dr. Kessler sagen, wenn Ihnen jetzt danach ist.
Nein, das brauche ich gar nicht. Haben Sie selbst Angst vor dem Zahnarzt?
Nö.
Bei Ihren eigenen Kindern bohren würden Sie auch?
Also meine Kinder werden später sicherlich auch mal ein Buch veröffentlichen. Frag uns, es war schrecklich. ich bin echt manisch, wenn es darum geht, die Zähne zu putzen. Und wir haben abends so ein Ritual, wir putzen nach der Kai-Regel. Das klingt jetzt komisch, weil mein Mann ja auch Kai heißt. Aber das ist so die anerkannte Methode. K für Kauffläche, A für Außen, I für Innen. Und das dann mit der Elektrozahnbürste so 2,5 Minuten. Und dann kommt nochmal die Bürste für die Kauflächen und dann kommt nochmal die Zahnseide. Ich glaube, für meine Kinder ist das ein Horror, aber selbst die 15 Monate alte macht schon Mund auf und wartet fleißig, bis ich ihr die 8 Zähne, nee, 12 hat sie jetzt, bis ich ihr die 12 Zähne geschrubbt habe.
Dann war ihr Studium nicht ganz umsonst.
Also es bleibt so ein Blick für Zähne und ich gucke Menschen gerne auf die Zähne, weil sie echt viel erzählen und wenn jemand da so Belagsgirlanden hängen hat, dann denke ich, okay, bei dir komme ich nicht zu Besuch.
Jetzt kommt ein sehr gefühlvoller Musikwunsch von Ihnen. Elton John, Goodbye English Rose. Das war ja damals das Lied zur Beerdigung von Lady Di. Wie haben Sie das in Erinnerung?
Ich glaube, es gibt so Situationen, wo jeder weiß, wo er damals war. Und ich war in der Küche meiner völlig verschlampten Zimmerwohnung und ich konnte es nicht fassen. Und ich glaube, so geht es allen, die so in der Zeit diese Berichterstattung mitbekommen haben. Ich glaube, das, was damals passiert ist, hat so ein Gemeinschaftserlebnis ausgelöst, über das man irgendwie auch jetzt noch so ich mit Ihnen sprechen kann. Und eigentlich ist unser Leben angefüllt mit lauter Einzelerlebnissen. Also jeder erlebt irgendwas und berichtet irgendwas, an dem der Nächste schon nicht mehr teilhaben kann. Diese Trauer und diese Verzweiflung, die damals vorherrschte, als Diana starb, die ist mir noch sehr in Erinnerung.
Sie waren aber nicht bei der Beisetzung dabei und müssen darüber berichten. Dann jetzt für Katja Kessler und alle anderen, die an diese Zeit zurückdenken. Elton John, Goodbye English Rose.
Goodbye England's Rose, may you ever grow in our heart.
Katja Kessler hat den Bogen raus. Egal, was sie anfängt, es kommt immer was Lukratives dabei raus. Selbst mit ihrer eigenen Schwangerschaft hat sie ganz gut Geld gemacht, denn sie hat sie auf die Idee gebracht für das Mami-Buch. Schwangerschaftsratgeber gibt es viele. Was haben Sie anders gemacht?
Also ich hatte ein Schlüsselerlebnis. Ich ging damals, da war mein erstes Kind 2 Wochen alt und ich parkte es vor dem Geschäft für Babywäsche, ging dort rein und verlangte einen rosa Strampler und die Verkäuferin guckte mich an und war total begeistert und sagte, super, Sie kriegen Mädchen. Und ich war am Boden zerstört, weil ich dachte, so mit ein bisschen krumm gehen und Luft anhalten, man sieht gar nicht mehr, dass ich schwanger gewesen bin. Aber offensichtlich hatte die ein geschultes Auge und natürlich sah sie meinen Bauch noch. Und dieses Erlebnis, das Teilen, alle Frauen, also ich würde mal sagen, die meisten Frauen kennen das, wenn man irgendwie ein Kind gekriegt hat. Und dieses Ringen um die Figur und auch das Ringen darum, wieder mit sich selber eins zu werden. Und mir fiel auf damals schon, oder war mir aufgefallen, es gibt lauter Schwangerschaftsbücher, hunderte, die hören alle auf wie im Märchen mit. Und wenn sie nicht gestorben sind, also wenn das Baby gekommen ist, endet das Buch. Und meine Idee war,
und dann ist alles gut.
Ja, dann ist alles gut, aber mitnichten. Und meine Idee war, gemäß des Hebammenspruchs, 9 Monate kommt's, 9 Monate geht's, auch die 9 Monate danach zu beschreiben. Und irgendwer hat auch mal gesagt, eine gute Idee passt auf einen Bierdeckel. Und die Idee für dieses Buch war wirklich schnell skizziert. Und die Verlage waren so, ja, können wir machen, müssen wir aber nicht. Und ich war aber beseelt von dieser Idee und fand dann den Koppenrad Verlag, der ja auch vorher schon Felix und Lilifi gemacht hat und eine sehr schöne Haptik bei den Büchern macht. Also sie sind zum Anfassen und die haben einfach einen Charakter.
Es ist wirklich und, toll gestaltet. Also
ja, und
man blättert gerne drin, das stimmt.
Danke.
Schon.
Mhm. Und wir fanden, ich habe dann verschiedene Schwangere gecastet und ich habe dann sehr schnell Maya gefunden. Das ist eben unsere Vorzeigeschwangere gewesen, die dann im Laufe der Schwangerschaft 26 Kilo zugenommen hat. Und wir haben sie fast 2 Jahre mit einem Fotografen und verschiedenen Fachleuten begleitet und dabei bestimmt 5000 Fotos produziert und rausgekommen ist halt das Mami-Buch und der Erfolg geben mir recht oder geben uns recht. Jetzt nach 18 Monaten sind 100.000 Bücher verkauft und das irgendwie bei einem Sachbuch. Und natürlich ist es auch ein Medizinbuch und natürlich sind alle medizinischen Fakten drin. Das ist wichtig und finde ich, muss auch rein. Aber viel wichtiger als diese ganze Medizin ist ein Gefühl und ich finde, dieses Gefühl geht verloren und dieses Buch soll einfach helfen zu sagen, pass mal auf, wenn du nicht gut drauf bist, dann bist du eben nicht gut drauf und erklärt beispielsweise, was vielleicht auch viele Frauen sich festgestellt haben, die ein Kind stillen, man wird so schusselig, man legt irgendwie den Schlüssel ins Eisfach und das Portemonnaie in die Waschmaschine und denkt irgendwie, der Wahnsinn hat einen ergriffen. Und ich bin auf ganz interessante Studien gestoßen, dass es beispielsweise eine sogenannte Stillheimer gibt, eine Stilldemenz, dass chronischer Schlafentzug bei Menschen das Kurzzeitgedächtnis angreift und man eben dann nicht mehr in der Lage ist, sich bestimmte Dinge zu merken. Das ändert zwar nichts daran, dass ich schusselig bin, aber es hilft mir, mich selber zu verstehen und mir ins Reine zu kommen. Und so ist auch das Buch gestaltet mit unglaublich vielen praktischen Tipps, die mir sagen, pass mal auf, das musst du in die Klinik mitnehmen. Als ich hatte damals auch einen Schwangerschaftsratgeber, aber der war irgendwie von Anno Dunnemals und der empfahl mir noch, dass ich einen Bademantel mitnehmen soll in die Klinik und irgendwie so pushen. Und ich trage zu Hause nie Bademantel und pushen. Also das ist jetzt eine Intimität, die ich Ihnen verrate. Sie sprachen es ja eben schon mal. Also ich trage keinen Bademantel und keine pushen. Und jedenfalls bin ich so komisch kostümiert in die Klinik eingerückt und stand dann da auf dem Flur und dachte, oh Gott, mir ging es eh schon nicht gut und jetzt ging es mir endgültig schlecht. Und ich kann allen Frauen nur empfehlen, wenn sie sich schminken wollen und wenn sie irgendwie ihr Kosmetikset mitnehmen wollen, warum nicht?
Also die Botschaft ist, die Schwangerschaft ist eben nicht immer so eine tolle Zeit, wie alle Mütter hinterher schwärmen.
Nein, also man fühlt sich unförmig und man fühlt sich eben überhaupt nicht als die sexy Schwangere, die einem die Werbung irgendwie immer verkaufen will. Ja, das und das und das und das und das, dass unterm Strich irgendwie eine Schwangerschaft mit vielen Vorsätzen belastet ist, die ich dann alle irgendwie nicht einhalte und die mir als Frau das Gefühl geben, jetzt habe ich aber abgelust. Und ich glaube, da muss man irgendwie intervenieren.
Das Mami-Buch von Katja Kessler erschien im Koppenrad Verlag und es kostet 26 Euro. Katja Kessler im HR1 Talk. Jetzt haben wir Ihren ersten Roman Herztöne noch gar nicht groß erwähnt. Nur am Rande, der sollte doch auch verfilmt werden. Was ist daraus geworden?
Wir sind dabei. Also das hat Nico Hoffmann von Teamworks gekauft, den Stoff. Und wir entwickeln im Moment gerade das Drehbuch. Und es soll als Kinofilm rauskommen. Und ich bin darüber auch sehr stolz, denn tatsächlich ist es so, dass es jedes Jahr ja eine Menge Romane erscheinen. Und als Herztöne auf den Markt kamen, hatte ich auch oder habe mir natürlich gewünscht, dass da jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, das ist ein toller Stoff, den will ich verfilmen. Das ist der Traum jedes Autors und tatsächlich, das ist eingetreten.
Und wie eng sind Sie dann noch da dran quasi an so einem Projekt? Haben Sie das Drehbuch auch geschrieben oder sagen Sie jetzt, hier ist meine Vorlage, macht aus, was ihr wollt?
Also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man erkennt, was man nicht kann. Und ich bin ja keine Drehbuchautorin und bestimmte Dinge beherrsche ich einfach nicht. Trotzdem hat man sein Baby ja lieb und versucht es zwar abzunabeln, aber verfolgt den weiteren Werdegang. Und tatsächlich bin ich als Beraterin tätig und habe auch aus dem Buch heraus ein Exposé und ein Treatment entwickelt und bin immer diejenige, die dann sagt, nein, stopp, die Figur dürft ihr nicht rausschneiden. Es ist ganz wichtig, dass jetzt der Held die Putzfrau trifft.
Man muss aber aus so vielen 100 Seiten auch was rausschneiden können dann. Ne? Das ist dann wahrscheinlich die Schwierigkeit, so ein Buch in so einen Film zu...
Das ist ja das Tolle an diesem Beruf, dass man irgendwie immer wieder was dazulernt. Und beispielsweise besteht so ein typischer Film aus 100 Szenen und das Buch allein hat 350 Seiten oder so oder hat es 400. Ich habe es schon wieder vergessen. Das heißt, natürlich muss man rausschneiden und muss das Ganze auf das Wichtigste zusammendampfen. Aber es bringt Spaß und ich liebe es. Ich liebe die Herausforderung, irgendwie davor zu stehen und zu sagen, so, oh, wie mache ich das eigentlich? Und dann am Ende so eine Nuss zu knacken. Ja.
Schauen wir nochmal auf das Jahr 2010. Was können wir noch von Katja Kessler erwarten?
Ich werde jetzt wahrscheinlich eine Fortsetzung vom Mami-Buch machen, das Papi-Buch.
Und es wird schreibt ihr Mann hoffentlich, oder?
Das darf er lesen, aber es wird eine Fortsetzung vom Kolumnenbuch geben. Und allerdings habe ich meinem Mann jetzt versprechen müssen, dass ich mich mal ums Kochenlernen kümmere.
Das können Sie bis heute nicht?
Also ich kann ganz gut, die Lieblingsgerichte meines Mannes, Nudeln mit Tomatensauce und beim Spargelkochen, da werde ich immer noch observiert von Omi Bielefeld. Da gibt es nämlich oft meinen Anruf, muss man jetzt die Butter und das Salz vor dem Kochen ins Wasser tun? Also ich habe andere Stärken. Also Kochen liegt da noch weit abgeschlagen auf den hinteren Rängen.
Könnten Sie sich auch vorstellen, nochmal ein Buch mit Dieter Bohlen zu machen? Also den hatten wir ja gerade am Telefon und ich meine, egal was man mit dem macht, es wird immer ein Erfolg.
Also Dieter und ich hatten eine super Zeit und wir haben zusammen irgendwie die erfolgreichste Biografie der Nachkriegszeit gemacht, was er ja schon sagte, mit über 1 Million verkauften Exemplaren. Ich muss sagen, ich habe vorher immer gedacht, ich möchte mal ein Buch schreiben und mit ihm zusammen habe ich die Chance bekommen. Und würde er jetzt von sich aus sagen, ach weißt du was, mir schwebt dann nochmal der Astro-Ratgeber vor, dann müsste man darüber reden.
Ah genau. Katja Kessler in HR1, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Kleinigkeit auswendig aufsagt.
Ich dachte, singen.
Lesen Sie mit Ihren Kindern abends im Bett zum Beispiel?
Ja, ich überlege gerade zum Beispiel das Abendgebet, was ich mit meinen Kindern immer spreche, was relativ kurz ist, aber...
Sehr gerne.
Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Amen. Und dazu gibt es irgendwie eine Anekdote meines damals 4-jährigen Sohnes. Auch nach so einem völlig verkorksten Kindergeburtstag lag er völlig blass unter seiner Bettdecke. Und als ich dann sagte, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, da sagte er, Mama, ich will aber nicht tot werden, ich will aber nicht sterben. Und da kullerten mir dann die Tränen runter und ich habe ihn irgendwie in den Arm genommen und mir geschworen, das nächste Mal machen wir einen Geburtstag genau nach seinem Sinn, ohne Gäste und mit Regenwurmfang im Garten.
Dann danke ich Ihnen herzlich für den Besuch im Studio. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen mit Katja Kessler, Sie finden sie später auch im Internet auf hr1.de als Podcast. Was wünschen Sie sich für das Jahr 2010?
Dass alles so bleibt, wie es ist. Für mich kann ich nur sagen, ich habe eine ganz glückliche Phase meines Lebens zu fassen und ich wünsche mir nur, dass der liebe Gott da die Hand drüber hält.
Herzlichen Dank für den Besuch. Mein Name ist Uwe Berndt. Schönen Sonntag noch.